Wir haben nur noch zwei Vorträge und es ist jetzt wichtig, dass Sie sich ganz klar hier bewusst werden, dass eben diese ganzen Exerzitien von A bis Z eigentlich so unabhängig die Vorträge voneinander sein könnten, durch einen roten Faden zeigen. Sie mögen uns aufzeigen, diese ganze Größe der Immaculata, ihre Bedeutung für unser Leben und auch unsere Antwort auf sie. Der sicherste Weg zur persönlichen Heiligkeit, der sicherste Weg, unsere schon bestehenden Institutionen, unsere Familien, unsere Kapellen, unsere Vereine zu erhalten, den Segen Gottes dafür zu bekommen und sie Kraft zu machen für den Endkampf. Und dazu hin eben uns unsere eigene wahrste, tiefste Sendung unseres Lebens klarzumachen, nämlich Ritter ihren Diensten zu sein. Was immer wir tun, wer auch immer wir sind, wie alt auch wir sein können, wo immer wir leben, ist das Wesentliche und das Größte. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Am Abend unseres Lebens zählt nur noch die Liebe. Das, was wir getan haben aus Liebe zu Gott und den Seelen. Alle anderen Dinge vergehen. Dein Haus, das du gebaut hast, deine Arbeit, die du vollzogen hast, alles wird nur dann einen Sinn haben, wenn es ein Werkzeug, ein Mittel war, um dieses große Ziel zu erreichen, um dieser Sendung zu entsprechen, diese Sendung, diesen Auftrag, diese, ich könnte fast sagen, Berufung, nämlich Ritter der Immaculata zu sein. Nun aber, bitte sich nicht vorstellen, dass der Eintritt in diese Militia etwas sei, wir haben das schon immer wieder besprochen und wieder gesagt, wie wenn das jetzt noch eine Eröffnung eines neuen Clubs wäre. Solche verschiedenen Institutionen muss es immer wieder neue geben, von Laien, von Priestern und so weiter, aber wir wollen mit einer Militia, der heilige Maximilian möchte jetzt nicht hier noch eine neue Bruderschaft oder sonst etwas eröffnen. Er möchte, dass jeder in seiner Tätigkeit, und zwar persönlichen, aber auch Vereinstätigkeit oder sozialen und öffentlichen Tätigkeit, dass er diese Tätigkeit ausfüllt, aber liebt, ausübt, aber als Ritter der Immaculata. Bist du im dritten Orden der Bruderschaft, bleibst du da drin, da gibt es nichts Neues, aber du wirst diesmal die Ziele des dritten Ordens vollbringen und viel besser vollbringen mit ihr, durch sie, im Wissen um diese große Sendung, dass ich eben das alles tun werde, die sämtlichen großen Ziele des dritten Ordens mit dieser Inspiration, nämlich die Bekehrung der Sünder, Heretiker, Schismatiker, Juden, besonders der Freimaurer und die Heiligung aller, das steht direkt in der ersten Regel des dritten Ordens, die Heiligung aller unter dem Schutz und durch die Vermittlung der unbefleckten Jungfrau. Das geht immer dann dazu. Das ist das Erste. Das Zweite ist nun, wenn wir in diese Miliz eintreten, dann ist da keine Grenzen gesetzt. Wie gesagt, Priester treten ein, Ordensleute treten ein, Väter, Mütter, junge, alte. Sie müssen natürlich wissen, was sie tun, wenn es um die Jugend geht. Aber sie dürfen ohne weiteres, wenn sie noch kleinere Kinder haben, sofern sie diesen Geist ihnen nahebringen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe eine Ausnahme gemacht in Estland. Da habe ich einen 8-jährigen Buben aufgenommen. Die haben einfach den dazugestellt und ich habe nachher gefragt, ja, wie alt ist der? Ich habe doch gesagt, ab 10 Jahren. Und dann, 8. Ich habe gesagt, was? Das ist nicht möglich. Und dieser kleine Kerl ist ein Ritter der Immaculata, das ist eine ganz protestantische Umgebung, und der nimmt da die Medaillen mit, der zeigt seine Medaille, das ist meine Hoffnung, und erzählt denen vom Gebet und bringt die Buben, die anderen, hat den einen anderen schon Ave Maria gelernt, das ist eine Revolution im protestantischen Land und so weiter. Kleiner Bub von 8 Jahren, auch ein kleiner Raimund, ein richtiger wilder Kerl. Was noch wichtiger ist bei der ganzen Sache, das ist, dass der heilige Maximilian als guter General, wenn man so sagen kann, einer solchen Milizia, die Menschen ganz genau kennt. Und dass sie bloß nicht meinen, wenn ich jetzt da eintrete, da muss ich weiß, was für Verpflichtungen erfüllen. Das ist, wenn sie zum Beispiel in den dritten Orden eintreten, dann haben sie eine richtige Lebensform, der sie sich anpassen. Aber die Milizia ist ja das nicht. Sie soll sie mit diesem großen Geist durchdringen. Was verlangt wird, die Bedingungen, Hingabe seiner selbst an die unbefleckte Jungfrau Maria als Instrument in ihren unbefleckten Händen. Das machen wir zusammen und dann später, ja, wer hat nicht schon eine Hingabe an Maria gemacht? Und dann das Tragen der wunderbaren Medaille. Das macht sowieso auch jeder oder will es auch jeder machen. Mittel, jetzt wird es fast lächerlich, wenigstens einmal im Tag die folgende Anrufung beten. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns die wir unsere Zuflucht zu dir nehmen und für alle, die ihre Zuflucht nicht zu dir nehmen, besonders für die Freimaurer und alle, die dir anempfohlen. Punkt. Einmal im Tag, das ist die Bedingung. Das ist alles, was der Mensch tun soll, und wenn er das noch vergisst, ist auch kein Problem, sagt der heilige Maximilian. Und ja, aber dann noch weiter. Alle legitimen Mittel benutzen im Maße des Möglichen, gemäß der Verschiedenheit des Lebensstandes, der Lebensbedingungen und Umständen eines jeden und dies mit Eifer und Klugheit. Das heißt, es wird dem Eifer und der Klugheit jedes Einzelnen überlassen, was er hier tun will. So verlangt der heilige Maximilian, um hier einzutreten, eigentlich das absolute Minimum, eigentlich gar nichts. Nicht? Der Grad der Hingabe des Einsatzes überlässt der Gründer dem Eifer und der Klugheit des Einzelnen. Mach's mit dem. Auf diese Weise sind der Militia keine Grenzen gesetzt. Jeder soll Ritter der Immaculata sein, wenn nur ein Mindestmaß an Wille da ist, sich der Mutter Gottes zu weihen und auch etwas zu tun für die Heil, für das Heil der Seelen. Pater Maximilian kennt uns ganz genau. Er kennt unsere Schwächen, aber er kennt auch die umgestaltete Macht der Mutter Gottes. Wer sich einmal unter ihren Schutz gibt und ernstlich sich ihr weiht, den führt sie unweigerlich zu den lichten Höhen der Heiligkeit. Sehen Sie, und dann prägt sie uns diese Lebensform ein und das ist alles, was wir gesehen haben. Aber wir müssen einen ersten Schritt tun. Und das ist es eben, was wir morgen Ihnen anbieten möchten. Das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Sache, denn auf diese Art und Weise treten wir ein und werden wir uns ganz bewusst und geben auch eine ganz klare Antwort eben auf diese Gnaden, die die Mutter Gottes jetzt uns durch diese Exerzitien, durch diese Erkenntnisse, im Grunde durch Grignion de Montfort, durch alle Kirchenväter mit ihm, durch Fatima und alle anderen Erscheinungen mit Fatima und durch Maximilian Kolbe mit all diesen großen Bewegungen eben uns vor die Nase setzt. Als der Anruf, der Auftrag, das Verlangen der Mutter Gottes. Jetzt ist vielleicht in diesem Punkt noch zu sagen, um es ganz kurz zu wiederholen, wie der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort, Fatima und diese ganzen Bewirkungen einander nicht widersprechen, sondern einander ergänzen und zu einem Vollbild gelangen, so sind die verschiedenen Weihen an die Mutter Gottes eben auch einander ergänzend. Wenn der heilige Ludwig Maria Grignion de Montfort unser innerstes Verhältnis zu Maria in deutlichster, schönster und tiefster Weise ausführt, bis zum Sklaven Mariens und ihrer Wirkung in unserem Leben, und unsere Antwort ist, dieser Akt der vollkommenen Hingabe, den viele von Ihnen gemacht haben, dann ist dieser Akt immer wieder zu erneuern. Und gerade im Hinblick auf das, was wir gehört haben. Aber das ist unsere persönliche Hingabe an Maria und die Hingabe Maria an uns, dieser Akt der Übergabe. Dann gibt es aber auch andere Akte. Wenn wir zum Beispiel die Weihe der Welt als unbefleckte Herz Mariens immer wieder erneuern, die Weihe der Bruderschaft oder eine Pfarrei oder uns selbst. Es gibt wunderschöne Gebete von verschiedenen Heiligen der Weihe an Maria. Die bringen immer einen neuen Aspekt gemäß der besonderen Spiritualität dieses Heiligen oder besonderen Offenbarung dieser Erscheinungsstätte wie in Fatima. Und wenn wir uns nach Grignion de Montfort, nach Maximilian Kolbe der Mutter Gottes weihen, dann wollen wir eben das als Ritter tun mit dieser speziellen Aspekt, der dort bei den anderen so nicht herauskommt, nämlich der Antwort auf die Sendung. Ja, ich will all dein Werkzeug zeugen. Ich will dein Werkzeug sein. So, dann sind wir alle eingeladen, da hineinzutreten in diese Armee der Immaculata. Und wie viele Gnaden wir dadurch erlangen, wie viele unsagbare Gnaden. Der Gnadenschatz der Mutter Gottes wird uns auf besondere Weise teilnehmen. Sogar die Ablässe sind uns, vollkommene Ablässe sind uns gewährt. Können Sie das alles durchlesen, steht alles drin. So, und jetzt kommen noch ein paar wichtige Details. Es geht darum, Maria in unser Leben hineinzubringen. Wie das geschieht, haben wir jetzt die ganze Zeit schon gesagt. Im Grunde genommen ist die Anwendung der Waffen des Ritters, das Gebet, das Opfer und so weiter und so fort, alle diese Dinge sind ja schon immer wieder angeklungen, dass sie selbst in unser Leben hinein muss. Wie kommt Maria jetzt ganz, ganz konkret in mein tägliches Leben? Wir haben schon oft darüber gesprochen, ich möchte es zusammenfassen. Zunächst ist da der große Hingabeakt. Über den spreche ich morgen noch, über seine Bedeutung, über seinen inneren Wert. Das ist, wenn einer sich auf eine große Hingabe vorbereitet und diese dann auch vollzieht. Das ist sicher ein Höhepunkt in unserem geistlichen Leben und muss auch verstanden werden. Im Tatdurch sind das aber die vielen, vielen Stoßgebete. Die Stoßgebete durchlöchern die dunkle Nacht, in der wir sind, immer mit Blitzstrahlen, mit Strahlen des göttlichen oder des Lichtes
kommen vom unbefleckten Herzen Mariens und lassen immer wieder für einige Augenblicke alles Licht werden, alles neu leuchten, sodass der Mensch dann eben in diesen schwierigen Zeiten immer wieder durch diese Stoßgebete klar sieht und dadurch eben die Mutter Gottes in sein Leben immer mehr hereinholt. Wenn ich also mich daran gewöhne, aufzustehen mit Maria, meine Gebete mich hinzuknien mit Maria, wenn ich sie sehe am Morgen im Geiste vor mir stehen, wenn sie mich einlädt, so mein Lieber, die Glocke läutet. Jetzt läutet die Glocke, das kann jetzt ein unangenehmes Geräusch sein, und nicht bumm. Aber man könnte es auch verstehen, dass die Glocke eine besondere Weise der Stimme der Immaculata ist. Ich meine jetzt nicht, dass die Mutter Gottes jetzt macht, aber sondern einfach das Übersetzen. Die Immaculata ruft mich. Ich kann es Ihnen sagen, ich hatte furchtbare Schwierigkeiten, nicht am Morgen aufzustehen. In dem Augenblick, wo ich kapiert habe, jetzt ruft mich die Mutter Gottes, sie schaut mich an und sagt im Stillen, jetzt ist Zeit. Ich stand sofort auf, hat geklappt, vorher klappt es nicht, komisch, nicht? Genauso, ganz billig und einfach, wenn man so sagen kann. Das ist so einfach, die Mutter Gottes in sein Leben zu nehmen, muss es tun. Man braucht es niemandem zu sagen, aber ihre Gegenwart, die wir immer weiter, immer mehr mit uns hereinholen, ihr beständiges Dabeisein bei allen Dingen, das lässt unserem Leben einen neuen Glanz. Das ist genau das Leben mit Maria. Mit ihr, in ihr, durch sie. Aber sie muss einfach da sein. Das kann ich aber nur dann aufrechterhalten, außer den Stoßgebeten, wenn ich mindestens hin und wieder, ich würde fast sagen, jeden Tag 5 bis 10 oder gar 15 Minuten, wenn es möglich ist, über diese großen Geheimnisse etwas lese oder betrachte. Wir geben nicht umsonst diese Bücher heraus. Das ist nicht einfach nur, um, wie schon gesagt, um im Schrank zu stehen oder natürlich als Apostolat anderen weiterzugeben. Auch hier geben wir das gute Beispiel. Nehmen wir doch diese Bücher, diese Texte vom heiligen Maximilian, das goldene Buch, die Nachfolge Christi in diesem Sinn auch, oder diese verschiedenen herrlichen Texte oder das Leben von Maximilian Kolbe. Jeder, was ihm am besten gefällt. Und nehmen wir diese herrlichen Texte und diese Erwägungen über Maria oder diese Geschichten über Maria, tun sie ja morgen früh, wenn wir aufstehen, ein bisschen durchdenken, der ganze Tag wird sofort anders. Sag mir, was du liest, womit du dich beschäftigst, ich sage dir, was du bist, wer du bist. Während du am Morgen nur mit der Zeitung, mit den neuesten Ereignissen des Tages den Kopf voll hast, dann gibt es keine Kraft und Hilfe. Und so sich vornehmen, ich glaube, dieser Vorsatz ist, glaube ich, schon wichtig, dieses sich beschäftigen mit Maria. Wir haben Zeit, uns mit den unmöglichsten Glunk und Sinnlosigkeiten zu beschäftigen. Gerade die mir ununterbrochen ins Gesicht sagen, Herr Pater, ich habe keine Zeit. Oh nein, es ist mir viel. Ich habe so viel Arbeit. Gerade die Typen, die da rumhocken, rumsitzen und ihre Zeit vergeuden mit irgendeinem Quatsch. Gerade die, wie es immer sagen. Und die am wenigsten Zeit haben, die finden komischerweise immer am meisten Zeit, um auch sowas noch zu lesen. Das ist interessant. Das habe ich immer schon wieder erlebt. Wenn mir einer kommt und mir sagt, ich habe keine Zeit, dann kann ich ihm praktisch sagen, hör mal, irgendwo entweder sitzt du, surfst du auf deinem Internet herum, um deine Zeit zu verleugnen, oder du hast leider Gottes so eine blöde Glotzkiste und guckst da außer den Nachrichten noch anderen Quatsch an und verlierst deine Zeit, oder du hängst deine Nase in die Zeitungen und eine reicht dir nicht und guckst und guckst und guckst und verlierst deine Zeit, oder du guckst in die Luft und träumst herum oder sonst irgendwas, aber immer sind das Leute, die ihre Zeit vergeuden, wenn sie sagen, Herr Pater, ich habe keine Zeit, ich bin zu beschäftigt. Wichtig ist es, ein klein wenig, natürlich gibt es Tage, wo man es wirklich nicht kann, aber da hat man doch umso mehr Lust, an einem Sonntag, an einem freien Tag, ein bisschen mehr zu lesen. Wie erfrischend ist es, wenn Sie den Maximilian Kolbe vorlesen Ihren Kindern? Die machen Augen. Wenn ich in den Ferienlagern den Kindern erzähle von den kleinen Wundern, die Mutter Gottes gewirkt hat in Afrika, hier unseren polnischen oder in Estland oder in der Ukraine, die gucken sie an, wie wenn sie aus einem anderen Planet kämen. Die sind voll dabei. Und die wollen das auch so machen dann. Sehen Sie, das sind wichtige Punkte. Maria in meinem Leben auf diese Weise. Maria weiter in meinen Taten. Es ist so wichtig, schaut. Wir haben uns immer wieder gefragt. Wir haben gewisse Leute haben eine Furcht, mit anderen zu sprechen, überhaupt mit anderen Leuten, weil es ihnen so nicht liegt, sie sind eher etwas scheu. Andere sind so Draufgänger, das kommt aufs Temperament an, die gehen sofort einen los und schwätzen ihn über den Haufen nicht. Das kommt eben auf den Charakter an. Es gibt Scheue, Stille, es gibt Laute. Die einen haben den Hang ein bisschen zur Kleinmütigkeit und die anderen zur Verwegenheit. Das eine wie das andere muss reguliert werden. Wie? Bringt die Mutter Gottes hinein. Wie wichtig ist das? Ich habe es oft schon gehört von Priestern, die gesagt haben, wenn bei mir jemand zur Beichte kommt, bevor er kommt und während der Beichte und ich mir das anhöre, natürlich mal anhöre, immer wieder ein tiefer Herzensblick zur Immaculata und ein Flehen, Mutter Gottes, sag du mir, was ich diese Seele sagen muss, was sie jetzt braucht, und triff du sie bitten ins Herz, damit diese Beichte groß und wichtig ist. So irgendein Gedanke, auch nicht so ausgesprochen zu sein. Diese Priester haben mir gesagt, und ich habe selber an meinem eigenen Leibe erlebt, wie fruchtbarer, wie gut und wie glücklich die Leute über solche Beichten waren. Das ist die Mutter Gottes, die will das tun. Da brauchst du doch gar nicht viel, in sie dazu einzuladen. Sie einzuladen in schwierigen Gesprächen. Wenn man weiß, da kocht es normalerweise, da kracht es normalerweise, das ist schwierig mit Leuten, mit eigenen Familienmitgliedern. Bitte, hol die Mutter hier rein, alle mit ihr. Mutter, gib mir ein, was ich sagen muss. Lass mich mehr merken, wenn es zu viel wird. Lass mich merken, wenn es anfängt zu kochen, dass ich ziehe mich weg davon. Hilf du mir, ich kann es nicht. Ich bin sowieso nur ein armer Topf. So hilft sie. Natürlich kann ich jetzt nicht als Automatismus. Es ist nicht so, dass ich die Mutter Gottes einlade und mich dann hinsetze und nichts mehr tue. Das geht da nicht. Wie wir gelesen haben und immer wieder hören, der Einsatz seiner selbst zum Letzten wird verlangt, aber auch ihre Hilfe grenzenlos wird uns garantiert. Und mit der Zeit, das ist alles ein Prozess, weil wir das ja noch nicht richtig tun. Aber wenn wir uns da eingewöhnen, kann ich euch sagen, unser Leben wird schlagartig anders. Auf jeden Fall. So, und dann in den Entscheidungen des Lebens. Es gibt Entscheidungen zu fällen, wissen Sie. Gewisse Entscheidungen, die größer, wichtiger sind, über sich selbst, über die Familie, über die Kinder, über irgendwelche Dinge. Und diese Entscheidung, bitte nie ohne sie. Sie muss da dabei sein. Wir müssen sie fragen. Und es können kleine, wichtige oder unbedeutende oder bedeutende sein. Diese wichtigen Lebensentscheidungen müssen gut mit dir vorbereitet werden. Mit ihr. Wie denkst du darüber? Immer wieder die Frage stellen, was würdest du an meiner Stelle tun? Aber bitte dann nicht so ungefähr. Ja, ja, selbstverständlich. Und dann nicht mehr so gerne hin. Mutter Gottes, das ist das Problem. Bitte, hilf mir jetzt, dass ich die richtige Entscheidung mache. Augenblick, ich komme gleich wieder. Und dann macht er es schon. Und fragt gar nicht, was sie meint dazu. Also bitte, so geht's nicht. Man darf sie schon gerne fragen, aber muss ich dann auch noch die Antwort anhören. Und die Antwort, die kann nicht einfach darin bestehen, dass ich frage, Mutter Gottes, wie ist es? Und Gott sagt, und du musst da sein. Sie kann darauf warten lassen. Ich kann eine Weile brauchen, ich muss es ein bisschen betrachten, muss sie anschauen, muss still vor ihr werden und nicht in meinem Gehetze, Mutter Gottes, hilf mir. Und dann, nein, so geht das nicht. Auch warten, bis sie antwortet. Oft sind die Leute so, gerade diese großen Marienverehrer, die schon meinen, sie sind weit, weit voran, weil sie schon diese Dinge alle mit Maria, wie sie gesagt, absprechen, aber sie warten nicht auf die Antwort. Sie warten nicht auf die Antwort. Ist es jetzt richtig? Manchmal kommt die Antwort nicht. Wenn sie nicht kommt, dann bin ich auch ruhig. Dann habe ich einfach die Sache mit ihr abgesprochen. So, Mutter, ich lege es jetzt in deine Hände. Und sollst du mit ihr machen? Ich habe mich jetzt heute entschieden, vielleicht, ich weiß wirklich nicht, wie du es gemacht hättest. Aber dann machst du weiter. Dann ist es auch gut. Dann brauche ich mich auch nicht zu grämen. Aber wenn es eindeutig blöd ist oder eindeutig wirklich gut, dann bekommt nicht eine Antwort. Weil es einfach die Gnade der Mutter Gottes ist, die mich da durchleuchtet. Und die Antwort wird immer häufiger, immer klarer, je mehr ich zu ihr gehe. Das ist wichtig, das Ausharren in diesem Prozess, dass man nicht gleich, wenn am ersten Tag nicht alles hundertprozentig stimmt und man nicht gleich diese Effekte sieht, dass man gleich die Flügel hängen lässt und sagt, bei mir hat es keinen Sinn. Das geht nicht. Mit ihr insbesondere ins Gebet. Das Gebet, das bei uns so oberflächlich ist, so oft so zerstreut, oft so ja, unseriös auch, dass wir sie mit hineinnehmen, dass sie in uns, durch uns beten soll. Das wird noch zur Sprache kommen. Deshalb werde ich jetzt darüber nicht sprechen. Und dann gibt es noch einen wichtigen Punkt in unserem Leben, dass wir eigentlich recht wenig betrachten. Wir sind immer sehr darauf auf zu analysieren, was wir tun. Und wenn unsere Taten schlecht sind, dann haben wir natürlich ein schlechtes Gewissen, weil es schiefgegangen ist und jeder es sieht, nicht? Wenn ich schlecht entschieden habe, wenn es mal Krach gegeben hat und die Fenster sind zerbrochen, ja dann, dann muss man erstmal ein neues Fenster kaufen und muss halt dann ja, ein bisschen einkassieren. Dann, ja, das sieht ja jeder jetzt, nicht? Schade, ist halt so. Dann ist man halt also da, ja, das sieht man dann. Oder die Taten, die Worte, das erinnert man sich. Wenn man sich reingesteigert hat und irgendeinen Käse erzählt hat, dann denkt man auch daran. Aber an was man weniger denkt, das ist, was in unserem Kopf alles vorgeht. unsere Gedanken, unsere innere Haltung. Und insbesondere wachen wir, und das ist ein Zeichen von unserer Zeit, vielleicht besonders bei jungen Menschen, weil die Welt so grausam ist und weil sie so enttäuschend ist, beginnt der Mensch fast unmerklich zu gewissen Zeiten, bei oft abends, sehr oft vorm ins Bett gehen, zu träumen. Und dann liegt er im Bett oder noch nicht im Bett und dann begibt er sich in seine Traumwelt. Es ist einmalig, das mitzuerleben, wie die Menschen überlegen, dann ist alles da vor Augen, nicht? Man tut sich etwas, ja, alles Mögliche, da träumt man sich da, was der Mensch da, was natürlich nie realistisch ist, was nie sein kann. Die Mutter träumt von einer Idealfamilie, von einem Sohn, der wahrscheinlich Papst wird oder sonst was, oder ich weiß es jetzt nicht, oder ein großer Doktor, oder weiß ich was, oder der Vater träumt nicht davon, dass er Präsident von Amerika wird oder sonst was, ich weiß es nicht, jedenfalls Träumereien. Oder einfach nur solche Träumereien, dass man einen tollen Job findet, dass es eine schöne Villa wohnt, wo man doch so bescheiden wohnt, großes, dickes Auto, oder man träumt einfach von einem Urlaub und man verträumt über gewisse Personen. Manchmal würden Träume dann auch ganz gefährlich und oft sogar sündhaft. Ja, und in dem ganzen träumerischen Zeug befindet sich das Geheimnis Gottes recht wenig und die Mutter Gottes schon gar nicht. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir verlieren nicht nur da die Zeit, sondern wir leben in einer Scheinwelt, aus der wir immer weniger rauskommen, in die wir uns irgendwie wohlfühlen, und die ist eine reine Seifenblase. Die macht nichts Gutes. Und da müssen wir ansetzen. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieses Ansetzen, dass man hier sagt, stopp, Träumerei, fertig. Die schönsten Träume, die es gibt, die Wirklichkeit werden, das ist eben die Herrlichkeit Mariens, die ewige Freude, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört hat, was Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber bitte, jetzt ist der Zeit des Kampfes. Und wenn ich etwas träumen will, dann stelle ich mich vor, wie wenn ich im Himmel mit den Engeln vor der Mutter Gottes kniee. Denn das ist kein Traum, sondern Wirklichkeit. Die Engel umgeben mich, die Mutter Gottes ist da. Und Gott ist in meinem Herzen. Das darf ich ruhig, das ist dann nicht mehr träumen, sondern ich stelle mir vor, in meiner armseligen menschlichen Weise, was Wirklichkeit ist. Und dann habe ich sogar gebetet. Und wenn ich mit diesen Gedanken in Pace, in Dipsum, in seinem Frieden und ihm selber ins Bett gehe und einschlafe, dann wird mein Schlaf auch viel besser, als wenn ich irgendwelche aufreizende Träumereien mir noch leiste. Auch ein wichtiger Punkt. Wiederum mit Maria.